Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast, präsentiert von Coinfinity aus Wien, wollte ich sagen. Denn ich habe nämlich einen Gast hier aus Tirol, den Matthias Triendl. Der ist von 21 Energy, ein Mitgesellschafter, war jetzt gerade erst bei der Konferenz in Amsterdam. Er ist aber auch ein Designfachmann, ein Online-Fachmann, hat eine eigene Agentur schon lange, bevor er bei 21 Energy eingestiegen ist. Wir sprechen über Bitcoin-Heizung, wir sprechen über Proof of Work, wir sprechen über die Bedeutung und die Gefahren auch für diese ganz, ganz wichtigen Sektor. Aber wir gehen noch viel, viel weiter diesmal, denn wir sehen Bitcoin beide als zentrales Nervensystem der Informationsweitergabe in einer Welt, in der man sich verlassen kann. Und das ist genau das Problem, sagen wir beide, dass man sich heutzutage eigentlich nicht mehr verlassen kann, auf was man so hört, weder im Mainstream noch in den alternativen Medien. Das analysieren wir ganz genau, weil wir auch die Frage stellen, wie das kommt und welche Rolle hat eigentlich das zersetzende Geldsystem, das zerfallende Geldsystem da. Und warum reagiert das dann so aggressiv, wie zuletzt die EZB mit dem neuesten Bitcoin-Paper, wo man quasi komplett projiziert und die Probleme des eigenen Systems plötzlich in Bitcoin sieht? Eine Sache, die mich ganz, ganz emotional macht. Deswegen reden wir auch ein bisschen über den Stoizismus und am Schluss über die Frage, wie das Bitcoin-Netzwerk weiter gepflegt werden sollte. Wie sieht es aus mit UI, UX? Was kann man tun, um die Dezentralisierung aufrechtzuerhalten, die Eigenverantwortung zu stärken und wie Bitcoin sich dann auch ultimativ durchsetzen wird? Ein wirklich, wirklich großer Rundumschlag vom wie heize ich meine Wohnung mit Bitcoin bis welche Theorie kann man noch glauben, welche Medien kann ich noch trauen, warum Bitcoin da genau irgendwo das Gegengift ist, weil das ist die eine Sache, an der man sich festhalten kann, das sage ich zumindest. Ich schaue mir inzwischen nur noch den Bitcoin-Preis an, nicht wegen Number Go Up, sondern weil es die einzige Information ist, die ich so brauche, um durch den Tag durchzugehen. Und dann aber am Schluss wirklich ganz positiv Bitcoin als Chance und als Hoffnung dafür, dass wir es dann doch besser machen können, weil nur verzweifeln und irgendwie den Kopf in die Sand stecken, das macht überhaupt keinen Sinn. Und am Schluss bin ich ziemlich, ziemlich bullish, sage ich euch, auf die Bitcoiner und auf Bitcoin. Und wenn ihr auch bullish seid, dann schaut ihr jetzt oder nach der Folge rein bei Coinfinity. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten für euren Sparplan, euren Bitcoin-Kauf oder sogar Bitcoin-Verkauf für den oder diejenigen, die das machen wollen. Und jetzt halte ich euch nicht länger auf und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Matthias. Mein heutiger Gast ist weit gereist aus Innsbruck, aus der Umgebung von Innsbruck. Servus Matthias.
Servus Nico.
Schön, dass du hergekommen bist. Das ist ein weiter Weg. Österreich ist viel breiter, als man glaubt, aber ein bisschen flach sozusagen.
Danke für die Einladung.
Ja. Matthias Triendl, habe ich das richtig ausgesprochen?
Triendl, ja.
Du bist ein Mitgesellschafter von 21 Energy.
Genau.
Das sind die, die mit die Bitcoin-Heizungen machen, immer erfolgreicher im Mining-Markt unterwegs sind. Jetzt wart ihr ja gerade erst auf einer Konferenz in Amsterdam. Wie war denn das?
Cool. Also Feedback war wieder ausgesprochen super. Viele, viele Fragen. Die Community, denen taugt es, also das merkt man. Die Konferenz selbst, ich habe nicht viel davon gesehen, muss ich zugeben.
Ihr wart immer am Stand, ne?
Wir waren immer am Stand. Es war sehr, sehr viel los am Stand, durchgehend Leute da und ich habe von der restlichen Konferenz nicht viel gesehen. Von der Größe her der Konferenz hätte ich gesagt, überschaubar. Aber Feedback von den Leuten zur Konferenz war gut.
Gut, man muss fast sagen, am Ende die Konferenz war was? Oktober? Mitte Oktober?
Mitte Oktober, ja.
Das heißt, es ist eigentlich noch immer, obwohl der Preis so hoch ist, das fühlt sich noch an, als wäre der Bärenmarkt noch immer so am Grinden. So.
Ja, ja, voll.
Seit wann bist denn du mit Bitcoin beschäftigt?
Erst Kontakt habe ich schon 2016, 2017 gehabt, aber ganz rudimentär, eher aus technologischem Interesse heraus. Also bin vom Background her komme ich so ein bisschen aus der autodidaktischen Softwareentwicklung und da hat mich das einfach sehr interessiert. Bin aber dann in andere Coins abgerutscht, wie so viele in dieser Welt. Zurück bin ich dann erst wieder 2019, 2020 gekommen auf das Thema und da hat es mich dann richtig gepackt und da habe ich es dann auch das erste Mal verstanden. Davor habe ich es nicht verstanden, davor war es für mich eine technologische, coole Sache, coole Open-Source-Geschichte, aber ich habe es inhaltlich habe ich noch nicht begriffen gehabt. Also es ist dann erst 2019, 2020 gekommen.
Wobei es immer gefährlich ist zu sagen, man hat Bitcoin verstanden.
Richtig, also das ist jetzt eh sehr, sehr weit ausgeholt. Ich dann verstanden habe ich es bei weitem nicht natürlich, aber ich habe viele Aspekte, habe ich, glaube ich, eher begriffen zu haben als früher.
Jetzt hast du vorher, wie du gesagt hast, du kommst aus der autodidaktischen Softwareentwicklung, ein bisschen sozusagen dein Licht unter den Schemel gestellt. Du bist erfolgreicher Unternehmer außerhalb des Bitcoin-Spaces, im Fiat-Space. Ja. Du machst gemeinsam mit deinem Freund Florian eine digitale Agentur, nicht erst seit gestern.
Na, seit 12 Jahren gibt es uns jetzt. Also gehen jetzt gerade in das 13. Jahr. Haben gerade letzte Woche 12-jähriges Jubiläum gefeiert.
Gratulation.
Danke. Wir sind spezialisiert auf Softwareentwicklung, Webapplikationen und vor allem Websites, also große Unternehmensauftritte und digitale Webauftritte.
Design auch, ne?
Unser Background, wir kommen eigentlich alle aus dem Grafikdesign. Also ich habe Grafikdesign studiert und bin aber dann irgendwie sehr früh in die Softwareentwicklung abgedriftet. Würde nicht behaupten, dass ich ein guter Softwareentwickler bin. Mittlerweile haben wir Leute dafür im Team. Also wir sind so gut 15 bis 20 Leute im Schnitt im Team. Und mittlerweile bin ich mehr in der Unternehmensführung, würde ich sagen. Also mehr im Management.
Hast du jemals das Video gesehen, wie der Max das erste Mal hier im Studio war, mit dem ersten Prototypen von 21 Energy? Nein, das kann ich. Da ist er hier aufgetaucht mit Peter Daschler von der Konferenz. Und der Peter war eigentlich für einen Podcast da und hat gemeint, ich bringe wen mit. Es ist eine Überraschung, ich kann da nicht sagen, was es ist, aber es wird urtoll und wir müssen uns das anschauen. Und dann ist er da mit Max auftaucht zu einem großen Holzding. Ja? Mhm. Und wir haben hier das allererste Video gemacht und die Firma hat seitdem wirklich einen tollen Lauf gemacht und unter anderem sind auch schon länger als Sponsor da und ich finde das auch super, weil diese Verbindung, ich erwähne sie immer wieder, Proof of Work, da wäre ich emotional, ja, und diese Verbindung dann auch mit Wärme und wie das funktioniert, ich verwende selber diese Bitcoin-Heater sowohl im Büro als auch inzwischen zu Hause, ja, variabler Stromtarif wäre nicht schlecht, habe ich mich aber noch nicht gekümmert, ich bin
kommt
da ganz
bald.
Offen.
Kommt bald
bei euch.
Das Feature.
Ja. Was heißt das?
Wir bauen im Grunde sämtliche variable Strompreisanbieter APIs in die Smartphone-Applikation ein. Die Smartphone-Applikation ist ja dafür da, dass man das Gerät aufsetzt und schnell bonden kann, so nennen wir das. Also innerhalb von im Grunde einer Minute oder sowas hat man das Gerät konfiguriert. Früher war das schwieriger. Also die Varianten, die du noch da hast, die sind wahrscheinlich komplizierter zum Aufsetzen gewesen. Also es dauert schon so 10, 15 Minuten und bis man das alles hat. Jetzt mit der Smartphone-Applikation ist es wirklich ein Plug-and-Play-Device. Also man steckt es in die Steckdose, ladet sich die native App für Android oder iOS runter und hat sofort aufgesetzt. Und danach kann man aber auch variable Strompreisanbieter über Automationen jetzt bald steuern.
Also wirklich? Ihr kümmert euch in eurer App darum, dass ich dann auf einen anderen Anbieter umsteige, oder wie?
Den Anbieter musst natürlich du wechseln, das schon, aber du kannst dann steuern, kannst sagen, ich bin jetzt beispielsweise bei Avatar oder Energie Steiermark oder bei irgendeinem Anbieter für einen variablen Strompreis in Deutschland, Tibor oder O-Strom und diverse andere folgen dann und dann kann man im Grunde sagen, ich will mein Haus so heizen, dass es natürlich ein Komfortlevel von 20 bis 22 Grad haltet und wenn der Strom aber unter 10 Cent ist beispielsweise, dann heiz auf Stufe 5, dann gehe ich in den Mining-Mode oder mit Volllast.
Wird volle Bulle reingehauen und dann kann man mehr Bitcoin produzieren. Ich meine, das ist ja ein Problem, das gebe ich auch ganz offen zu. Ich sozusagen immer am aktuellsten Stand zu sein mit allen Produkten im Bitcoin-Space ist ja quasi ein Fulltime-Job. Ja. Und dann nehmen wir noch nebenbei Noster und hier und da, ja. Und vielleicht auf Twitter noch eine Aufregung. Also ich muss mir da echt mal reinschauen, ich werde mir die Web-App holen, die Applikation holen, aber da brauche ich auch wieder einen modernen Miner.
Ne? Ich wollte gerade sagen, die geht mit deinem Ofen jetzt noch nicht. Also die letzten Versionen, also damit wir das steuern können, ist natürlich ein Microcontroller verbaut und der steuert also die Anwendung steuert quasi den Microcontroller und setzt alles für dich auf.
Verstehe, es ist jetzt eine ständige Weiterentwicklung. Ja. Aber was ich mich halt frage, ist, wie kommt jemand so wie du, der mit eurer Agentur, heißt sie Florian Matthias oder Matthias Florian?
Florian Matthias. Wie die Anwälte, nur mit den Vornamen.
Also haben das gemacht. Ihr seid sozusagen im Fiat-Game erfolgreich. Ihr habt eure Kunden quasi. Die Banken und das Land Tirol, glaube ich, oder die Fremdenverkehr. Ja. Und wie kommt ihr dazu, dass ihr sagt, wir machen jetzt auch in Bitcoin?
Wie gesagt, seit 2019, 2020 bin ich sehr im Space beheimatet. Ich liebe die Community. Bitcoin hat mir sehr, sehr viel gelernt. Also wie vorhin gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt alles verstanden habe, aber die Lernkurve, ich habe schon lange nicht mehr ein Thema gefunden in meinem Leben, wo ich es aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven und Parametern im Grunde unterschiedlichen Input kriege. Also beim Bitcoin geht es einerseits um die Physik, es geht um Wirtschaft und Ökonomie, es geht um Gesellschaftliches, es geht um Geschichte. Also da kriegt man einfach so viel raus. Und ich bin eben jetzt einfach sehr interessiert im Space. Unser Unternehmen hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass wir uns als Geschäftsführer einfach ein bisschen rausziehen haben können aus der operativen Tätigkeit. Also wir sind hauptsächlich nur dafür da, dass wir Kundenakquise machen, Erstpräsentationen, solche Themen. Aber ich bin jetzt operativ, ich setze keine Websites mehr im Designprogramm beispielsweise. Und wir haben gesagt, 21 Energy als Tiroler Unternehmen, das gefällt uns. Haben uns mit Max und mit Lukas Waldner getroffen und hat eins zum anderen geführt im Grunde und wir haben gesagt, lass uns da einsteigen und lass unsere Expertise dabei helfen, wirklich das Ding auf Vordermann zu bringen im Sinne von Marketing, Design, Website, Smartphone-Applikation, die Dinge, die wir halt können, die haben wir jetzt da eingebracht. Also das Engineering selbst, also die Produktentwicklung, die liegt nach wie vor bei Maximilian und beim Luki, das sind einfach wirklich Spezialisten, würde ich sagen. Also das ganze Gerät so leise machen und die ganze Mining-Hardware, da habe ich kaum einen Tau davon. Mittlerweile komm ich rein, aber es ist wirklich mindblowing fast schon. Also es ist wie ein kleines Forschungsprojekt meiner Meinung nach. Also das ist im Grunde eine Art Grundlagenforschung, weil da gibt es ja noch nicht viel. Wie lange gibt es jetzt die ganze Mining-Industrie? 15 Jahre grob. Da muss noch viel entwickelt werden.
Naja, es ist eine Variante, die Hasche zu dezentralisieren. Ja. Diese BitEgg Solo Miner sind zum Beispiel eine andere Variante. Also es tut sich da derzeit wahnsinnig viel im Sinne von, ich hole das Mining auch wieder nach Hause und ich nütze es vielleicht auch. Ich war erst vor kurzem einen Vortrag gemacht vor einer Familie im Waldviertel. Viele Skeptiker, vor allem unter den älteren Leuten, aber als ich dann gesagt habe, naja, du kannst mit Überschussstrom von der PV-Anlage das Pool heizen, da wird es dann, also diese physische Nutzung eigentlich macht auch Bitcoin dann sehr interessant.
Absolut. War das Feedback, ich war letzte Woche in München bei Le Femme Orange, da waren viele Newbies dabei, würde ich sagen, im Space und durch die Bank war das Feedback eigentlich spannend, wenn man einen Anwendungsfall aus der echten Welt kennenlernt, wo Bitcoin auch wirklich Einsatz findet und helfen kann. Und
Also ihr seid dann eingestiegen bei 21 Energy und habt auch das Logo geändert und die Schriftweise geändert. Und das habe ich nämlich deswegen gemerkt, weil als Sponsor am Anfang hat es ich immer, ich habe instinktiv 21 und dann Energy klein, weil das für mich einfach schöner aussieht. Ja? Und dann hat der Luke immer angefangen und gesagt, du musst überall ein großes E schreiben. Ja. Und dann, als ihr gekommen seid, habt ihr es umgeworfen, auf klein umgestellt und dann habe ich wieder alles umstellen müssen.
Exakt. Also das war eine der ersten Änderungen, die wir gemacht haben, natürlich. Also wir haben alles klein geschrieben, wir haben ein neues Erscheinungsbild eingeführt, neue V-Welt, neue Typografie, was man halt so macht.
Neue Website auch, bei 21energy.com statt 21energy.io.
Ja, genau. Wir haben einfach alles ein bisschen, ich würde sagen, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, das haben wir professionalisiert.
Ich finde das so geil, dass wir in Österreich so innovative Bitcoin-Unternehmen haben. Ich meine, wir haben ja Coinfinity seit über 10 Jahren und jetzt kommt dann aber 21 Energy aus Tirol und ihr seid ja auch mega am Wachsen. Wie ist das eigentlich mit Firmenkunden?
Wir Firmenkunden seien teils noch verhalten, muss ich zugeben, aber definitiv interessiert. Also wir haben jetzt mehrere Firmenkunden, wo Pilotprojekte im Gespräch sind und wo schon Pilotierungen waren. Aber da brauchst du noch recht viel Vorarbeit und Überzeugungsarbeit. Und wenn du da nicht irgendjemanden im Unternehmen hast, der schon ein bisschen Affinität zu Bitcoin hat, dann dauert es ein wenig. Da sind aber auch viele Gespräche nötig. Aber prinzipiell, das Interesse ist da, also von Stadtwerken über Dämmstoffanbieter, die ihre Hallen heizen, immer in Kombination natürlich mit, die haben viel Photovoltaik am Dach oder haben irgendwie einen günstigen Strom, und wenn man dann noch die Abwärme nutzt vom Mining, dann ist das natürlich ein Win-Win.
Jetzt ist Mining natürlich nur ein Aspekt von Bitcoin. Ja? Ein wahnsinnig wichtiger, und wie gesagt, ich werde immer emotional, aber ich habe den Eindruck, dass eigentlich die große Masse möchte sich nicht mit Mining beschäftigen. Die große Masse möchte sich beschäftigen mit zwei Dingen. Erstens, Number go up. Ja? Hast du ein Preisziel, dass ich auf den Thumbnail draufknallen kann?
Nein, gar nicht.
Sag was. Was Preisziel. Großes. Ja, sag 4 Millionen. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren, und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co, und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen, und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%.
4 Millionen.
Noch bis Dezember.
Bis Dezember. Nein, aber irgendwie die 80, 90 bis Ende des Jahres wären cool.
80, 90 bis Ende des Jahres 2024. Wir nehmen hier auf jetzt Mitte, Ende Oktober, und ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich die Folge überhaupt rechtzeitig bringen kann, bevor das Jahr aus ist, weil ich so viel Content habe, weil so viele Leute so begeistert sind von Bitcoin. Also Grüße gehen raus an alle unsere Bitcoiner. Es ist spektakulär, was sich da abspielt. Also Number Go Up ist das eine. Und das andere sind so diese politische Komponente von Bitcoin. Ja? Was ist es denn bei dir?
Bei mir war es ursprünglich eigentlich, also wie gesagt, 2016, 17 war es ein bisschen der technische Aspekt, aber später dann war es natürlich ein bisschen Shitcoins, ein bisschen Metamask und ein bisschen rumspielen.
Hast du deine Lieblings-Shitcoin gehabt, so Team?
Nein, ich muss zugeben, meine Shitcoin-Phase war extrem kurz. Ich habe mich wirklich nur mit, wie funktioniert das alles, was heißt das, wie funktioniert Metamask, und ich habe so gut wie, vielleicht habe ich 3, 4 Shitcoin, also Solana oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle geheißen haben. Solche Dinge habe ich ein bisschen ausprobiert, aber immer nur mit geringen Summen. Ich bin eigentlich damals schon, hat mich Bitcoin am meisten hingezogen, aber nicht nicht, dass ich es unterscheiden hätte können. Also es hat für mich damals noch keinen Unterschied gegeben. Da war Krypto, und jetzt würde ich es aber unterscheiden, ganz stark. Und dann 2019, 20, vor allem kurz vor Covid, ich habe mich immer schon bei vielen Themen ein bisschen außerhalb der, ich weiß nicht, sagt ihr das Overton Window was?
Ja, das ist das, was man sagen darf, oder?
Genau, also alles, was so quasi gesellschaftlich und medial akzeptiert wird. Ich bewege mich da meistens ein bisschen außerhalb. Also ich probiere mich gerne ein bisschen größer aufzustellen von meinem Mindset her. Und vor Covid dann und mit Covid dann hat es mich dann richtig gepackt, dass irgendwie das bei mir war. Das Sense-Making, also das Sinn-Machen in der aktuellen Zeit, ist unglaublich schwierig. Und da war Bitcoin irgendwie so der Fels in der Brandung für mich. Das ist das Einzige, wo ich noch irgendwie dran festhalten kann. Da verstehe ich das. Das hat die Wertetabelle von Bitcoin spiegelt sich am ehesten mit meiner persönlichen Wertetabelle wider. Also von Bottom-up-Entwicklungen, von der Transparenz, von der Möglichkeit, dass ich einen Open-Source-Code anschauen kann, dass es einfach ein fixes Regelwerk ist, das ich einfach nachvollziehen kann, also ein Regelwerk, auf das ich mich verlassen kann. Das habe ich im Moment mit nichts anderem. Also bei so ziemlich allen anderen Themen schwimme ich gerade so vor mich hin. Also ich probiere immer wieder, ein Freund und ich haben ein gemeinsames Meme, das nennt sich What if we are wrong? Mhm. Weil wir bei jeder einzelnen Debatte, die wir führen oder bei jedem einzelnen Thema uns immer wieder fragen, ja, aber wahrscheinlich sind wir jetzt gerade falsch und es gibt irgendwie gerade kein richtig oder wahr bei so ziemlich allen Themen. Zumindest empfinde ich es persönlich so. Und da war Bitcoin so ein bisschen ein Gegenpol dazu.
Ich habe auch den ganz, ganz... wird das jetzt noch stärker? Also weil du gesagt hast, das hat vor Covid schon angefangen und dann mit Covid brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, was die Gründe jetzt so für das weiß inzwischen, glaube ich, jeder. Aber wird das jetzt noch stärker oder ist es wieder abgenommen? Dass sozusagen weil ich habe auch das Gefühl, ich kann nichts mehr glauben.
Also ich glaube, dass, also wenn wir jetzt wirklich die Bitcoin-Schiene fahren, dass der degenerative Effekt, den so ein weicher Geldstandard hat, dass der einfach einen unglaublichen Effekt auf die Gesellschaft und auf so ziemlich alles ausübt. Und ich glaube, es wird noch stärker. Also mir kommt einfach im Moment vor, dass es gibt erstens kaum noch jemanden, der, also Medien geben im Moment vor, dass man sehr unnuanciert denken sollte. Also es gibt kaum noch Nuancen, es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt nur eindimensionale Betrachtungsweisen von allem. Und wenn man irgendwie gegen das sogenannte Narrativ, auch wenn es ein sehr aufgeladener Begriff ist.
Na, Mainstream ist aufgeladen,
Narrativ ist okay. Narrativ ist okay. Wenn man irgendwie gegen den Mainstream oder gegen das aktuell gängige Narrativ spricht, dann wird man eigentlich sofort gelabelt. Also man hat diese Labelkultur, dass man sagt, man ist heutzutage schon kontroversiell, wenn man nur eine Frage stellt. Also wenn ihr eine Frage stellt zum Klimawandel, dann bin ich ein Klimawandelleugner. Oder wenn ihr eine Frage stellt zum Ukraine-Konflikt, dann bin ich ein Putin-Versteher. Oder wenn ihr eine Frage bei Covid gestellt habt, dann war man ein Schwurbler, ein Zögerer, ein Zauderer, ein Covid-Jod, ein Impfgegner. Egal was, aber es gibt quasi nicht mehr diese... Es ist komplett binär. Also es gibt nur 0 oder 1. Entweder ich bin pro Palästina oder ich bin pro Israel. Und dazwischen kann man nicht sein. Und das wird einem vorgelebt und ich weiß nicht, ob sich das noch weiter steigert. Also,
aber das... Ich bin vollkommen bei dir. Mir geht es genauso. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich eigentlich jetzt auch von Social Media zurückgezogen habe, weil das Chaos immer nur schlimmer wird. Ja. Und die Gefahr auch, dass man mit einer Massenpsychose mitgeht, einfach größer ist, wenn du da drinnen geplagt bist. Das habe ich schon bei Ukraine gesehen und bei Covid gesehen und das ist das eine. Also das sind sozusagen diese großen Events. Ja? Und dann gibt es den langen Narrativ. Und ich bin vollkommen bei dir, wenn man jetzt nur diese Medien ansieht. Ja? Ich komme ja aus den Medien. Mhm. Aber gleichzeitig muss man fairerweise auch sagen, ja? Genauso wie das Overton-Window in den Mainstream-Medien ist, ja, ist es in den sogenannten alternativen Medien genauso. Genau so. Und es gibt gewisse Dinge, die darfst du in den Mainstream-Medien nicht sagen, sonst wirst du als was auch immer deklariert, ich nehme dort nichts. Aber dieselben Dinge, wenn du sie dann am Stammtisch, ja, in Tirol oder in der Steiermark sagst, ja, da ist schon, ist es das Normalste auf der Welt. Da darfst du wiederum nicht das sagen, was die Medien sagen. Also es ist jetzt nicht so, das Meme, man darf leider nichts mehr sagen, das stimmt, finde ich, nicht. Also man darf eigentlich wirklich alles sagen heutzutage und hat auch wirklich auf YouTube riesigen Erfolg mit eigentlich den ganzen Tag Panik und Untergang. Ja? Während in den Medien, in den Mainstream-Medien steht, alles ist gut. Aber ist das, weil das ist eh, was du gemeint hast, oder mit dem Schwarz-Weiß? Ja?
Es wird jedoch schon recht viel zensiert, meiner Meinung nach. Also es gibt schon, also auf YouTube gibt es natürlich schon viel Zensur. Also das ist schon recht, prinzipiell darf man schon viel sagen, aber die Redefreiheit wird schon nach und nach mehr eingeschränkt. Also ich finde schon, dass man merkt, dass es gesellschaftlich gerade sehr autoritäre Entwicklungen gibt. Also Vielleicht täusche ich mich da aber.
Nein, ja. Ich glaube, dass es die autoritären Entwicklungen gibt, aber es ist nicht die Redefreiheit, die eingeschränkt wird. Ich glaube, also das verglichen jetzt mit historisch betrachtet, ja, war das ja früher auch nicht anders, als es nur die Mainstream-Medien gab. Die haben ja quasi überhaupt den Deckel drauf gehalten. Mhm. Ja. Jetzt gibt es hunderte Kanäle. Und du wirst ja heutzutage auch nicht mehr gecancelt, sondern du tauchst dann einfach auf Rumble wieder auf und bist dann dort der große Star. Oder also
man hat mehr Auswahl, das stimmt. Man kann switchen. Also man hat die Möglichkeit, auf einen anderen Kanal zu wechseln. Stichwort Noster. Also da hätten wir jetzt die Möglichkeit. Aber
wenn ich nur was sagen darf, also ich finde, was die echte Gefahr ist, ist das Folgende. Es ist nicht, dass man nichts. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir meinen eh dasselbe. Es gibt gewisse Dinge, die sollte man nicht sagen. Ja, das ist das Overton-Window. Ja? Ja. Und wenn du zu lange in eine bestimmte Richtung gehst, die jetzt sozusagen wem auch immer, den Machthabern oder was auch immer nicht gefällt, dann wirst du in den Mainstream-Medien, in den Staatsmedien, und wir haben ja auch Staatsmedien, kein Glück finden. Ja? Ja. Du darfst die Dinge aber schon sagen. Du wirst nur halt dann quasi mit dem Label belegt, keine Ahnung, was das immer, eines von denen, die du gerade genannt hast, ja, Verschwörungstheoretiker, Leugner, was auch immer, Schwurbler. Und das Problem ist, dass natürlich all diese Dinge dort, wo du jetzt spielst, schon auch stattfinden. Also da gibt es schon auch vollkommen Irre, die vollkommen irren Blödsinn erzählen, da gibt es schon auch Propaganda. Natürlich. Und dann deswegen, das macht es dann noch schwieriger, irgendwas noch zu kapieren, außer Bitcoin.
In dem Feld von Information, also von Desinformation bis normaler Information, das Spektrum ist gigantisch. Und da gibt es natürlich alles, wie du sagst, also von... Für einen Großteil der Bevölkerung sind wahrscheinlich Verschwörungstheoretiker, sind irgendwelche Loser, die bei der Mama im Keller wohnen und irgendwelche flache Erde-Echsen-Menschen und eine Weltherrschaft von denen postulieren. Aber es gibt natürlich schon Verschwörungstheorien. Also so ist es ja nicht. Also es gibt viele Themen wie von einem Manhattan Project angefangen, das im Grunde als Verschwörungstheorie bezeichnen hätte ich können, wo einfach viel im Hintergrund passiert, bis hin zu Twitter-Files und KI-Files. Also es gibt ja schon viel. Und dieses Spektrum aber in dem die Balance zu halten, ist unglaublich schwierig. Also da nicht abzudriften, dass man in irgendwelche Telegram-Gruppen absauft. Da fehlt einfach im Moment die Methodik. Also das Sinnmachen ist da sehr, sehr schwierig.
Aber kann es nicht sein, dass da auch gar keine Absicht dahinter steckt, sondern dass quasi einfach die klassischen Medien und damit auch die klassische Politik immer noch festhält, verzweifelt an der Kontrolle, die sie mal hatten, richtig, während gleichzeitig die ganze Welt ausprobiert, was man dann mit diesem Internet jetzt eigentlich machen kann.
Richtig, es ist im Grunde nur eine Frage der Anreize. Also wir haben einfach durch unseren, würde ich fast wieder sagen, eben durch unseren verzerrten Geldstandard haben wir komplett falsche Anreizstrukturen in unserer Gesellschaft, wo im Grunde Macht, Kontrolle und Gewinn und Gier wird alles über die Wahrheit gestellt. Das ist einmal auch so ein Baustein. Und andererseits hat das Internet die gesamte Information demokratisiert und die, wie du sagst, die Presse und Medien, die halten immer noch an ihrem Monopol fest, zu informieren, aber die haben eigentlich migrieren müssen von Journalismus hin zu einer Art Tribalismus fast schon.
Ja, genau.
Sie
spielen, also sie cosplayen.
Genau.
Also deswegen, daher kommt dieses Gefühl, dass du von den Mainstream-Medien ausgeschlossen werden kannst, weil du quasi, wenn du dort nicht mitspielst, dann darfst du nicht mehr in die Sandkiste. Ja?
Genau. Den einzigen Hebel, den sie haben, ist zu diffamieren und zu labeln im Moment. Mhm. Also das ist eines der einzigen Methodiken, die sie haben. Und deswegen, wenn man irgendwie einer anderen Meinung folgt, dann kommt diese, ist im Grunde wie ein verbaler Warfare. Es wird einfach irgendwie ein Label eingeführt und dann ist man diffamiert und wird eigentlich gecancelt, wie du richtig sagst.
Jetzt haben ja unsere Freunde bei der EZB vor einiger Zeit, wir haben heute viel drüber geredet schon im Vorgespräch, weil es mich fürchterlich aufregt, wieder einen Angriff auf Bitcoin gestartet, mit dem wirklich völlig bizarren Argument, es wäre schlecht für die Verteilung, weil irgendwie die später zukommen würden, dann verarmen auf Kosten derer, die vorher dazugekommen sind, was literally das Problem mit dem jetzigen Geldsystem ist. Das ist die pure Projektion, die pure Projektion. Und ich verstehe, also abgesehen davon, dass da offenbar ein Mitarbeiter ist, der einfach Geld damit verdient, dass er diese idiotischen Bitcoin Papers an die EZB verkauft, der das dann mit meinem Steuergeld bezahlt. Und das, ich glaube, worum es geht, ist, dass die versuchen, aus ihrer Position der Autorität heraus und einer totalen Ablehnung gegen Bitcoin, Angst vor Bitcoin eigentlich, genau diesen, also Einfluss zu nehmen, zumindest auf die Politik und die Mainstream-Medien, dass die zumindest, und ich glaube, dass das immer noch das Ziel ist. Wir hatten das früher auch, wenn der Notenbankpräsident gesagt hat, Bitcoin wird nie was, dann haben die Banken sofort allen Bitcoin-Firmen die Konten gekündigt. Weißt du? Dieses von oben herab Angst machen, und es ist eh offenbar ein wild gewordener Mitarbeiter und ein relativ verzweifelter Versuch, aber trotzdem
sehr hypokritisch.
Man versucht es noch.
Ja. Ja, aber die EZB, wie du sagst, die wird es weiter und weiter versuchen. Also ich glaube nicht, dass die so leicht aufgeben.
Aber warum sind es ausgerechnet unsere? Warum sind es die Deutschen in der EZB? Warum sind es nicht die Inder in der indischen Notenbank und die Amerikaner in der amerikanischen Notenbank?
Ja, Deutschland hat generell gerade so ein bisschen am Absteigen, Ost leider, also quer durch die Bank. Also,
man hat den leider, Eindruck, aber leider. Wir Österreicher dürfen das ja nicht so laut. Nein, bekomme ich immer einen auf den Deckel, wenn ich nicht
nett bin. Ja, ich will ja nicht behaupten, dass die Österreicher nicht mit absteigen. Ja. Also wir machen den Deutschen hier eh immer alles nach. Also wir sind immer kurz hinten nach. Also,
wir gehen mit unter, aber die Laune ist ein bisschen besser noch.
Aktuell ist die Laune
ein bisschen besser. Genau. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären. Es ist, ich meine, ja, was ich mir, also es gibt ja ein Thema, mit dem wir uns beide beschäftigen, und das ist so der Stoizismus, oder? Mhm. Und auch der Jeff Booth sagt zum Beispiel immer wieder, beschäftige dich nicht damit, gib dem gar nicht die Energie, lass dich nicht aufreden, du kannst es eh nicht ändern, wenn die EZB-Leute halt Bitcoin ablehnen. Okay. Aber gleichzeitig, wenn man das umdreht und sich überlegt, was die dazu bringt, sich so intensiv und so emotional auch damit zu beschäftigen, dann merkt man, dass da offenbar Bitcoin wirklich
wo reinsticht. Das sticht wo rein, ja, natürlich. Das bohrt ganz tief in den Kern hinein. Bestehende Strukturen wollen halt immer an ihrer Macht festhalten, und da sticht Bitcoin halt ganz in eine tiefe Wunde, ehrlich gesagt, weil das ist so ziemlich das Gegenteil von allem Existierenden gerade. Also es könnte nicht konträrer sein von der Art und Weise des Setups, also völlig dezentral, völlig zensurresistent, ein Regelwerk, das man nachschauen kann, das hat man ja bei der EZB nicht, also niemand weiß, wann die EZB das nächste Mal Geld druckt, niemand weiß, in was für Form sie das nächste Mal Geld druckt. Beim Bitcoin habe ich halt einfach ein Protokoll, und das kann ich nachlesen, und auf das kann ich mich verlassen. Und da haltet die Zentralbank natürlich dran fest.
Also wenn Bitcoin so etwas wie die Wahrheit ist, oder anders, Wahrheit ist falsch.
Ja.
Aber Bitcoin ist eine Wahrheit. Eine Wahrheit, an die ich mich festhalten kann, oder?
Ja, Wahrheit ist ein starkes Wort, aber prinzipiell schon, ja. Also Bitcoin hat einfach durch das technologische Setup, kann ich mich, es ist immer, also 100% ist immer eine harte Aussage, aber ich kann mich darauf verlassen, dass diese 21 Millionen beispielsweise, dieser Angebotsdeckel, dass der gehalten wird. Und ich kann mich einfach nach dem Protokoll darauf verlassen, dass alle 10 Minuten im Schnitt ein neuer Block durchs Netzwerk geht. Wahrheit, ja.
Okay, aber wir sagen, also der Punkt ist, wir sind ja wegen, was kann ich heute noch glauben?
Ja, genau.
Bitcoin können wir glauben?
Ja, würde ich schon sagen. Also
können wir dem Euro glauben?
Können wir dem Euro glauben?
Ist da, wenn Bitcoin die Wahrheit ist, ist der Euro dann eine Lüge? Weil ich würde ja sagen, auf jeden Fall.
Nee, sicher. Wenn man sich historisch damit beschäftigt, wo das alles herkommt und wie sich die Notenbanken und Zentralbanken entwickelt haben, und dass man eben diese Drittpartei einfach braucht und dass die einfach ständig die Geldmenge inflationieren können und dadurch im Grunde ein kompletter das ist immer die Kritik am Bitcoin. Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme. Es ist ja genau umgekehrt, wie du gerade richtig gesagt hast. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ob der Euro eine Lüge ist?
Natürlich, also ja, würde ich behaupten, ja. Der Euro ist eine Lüge, ja. Also.
Weil zu sagen Wahrheit, du hast recht, ist wahrscheinlich ein großes Wort. Aber ja. Etwas, du hast es vorher Fels in der Brandung genannt, das ist auch interessant. Das war ein interessantes Bild auch, das du dafür verwendet hast. Also, dass du quasi dieses fixe Ding hast, das in der Mitte steht und das du quasi messen kannst. Ich sage auch immer, Bitcoin ist das Einzige, was man zählen kann.
Ja? Genau.
Und offenbar ist ja das, was uns fehlt, nicht nur im ökonomischen, ja, aber inzwischen kommen wir alle drauf, es fehlt uns auch irgendwo in der Information. Ja? Genau. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich weniger Informationen dann konsumiere, und das gilt für beide Seiten. Also, die Mainstream-Medien sind inzwischen so abgedriftet, wenn es um die politischen Narrative geht, dass quasi auf der anderen Seite kannst du inzwischen alles erzählen und die Leute lieben es. Genau. Ja? Und beide Seiten, für beide Seiten ist im Grunde ein Entertainment.
Beides ist ein Extrem. Also beide leben in ihren Extremen.
Aber du hast auf beiden Seiten auch viele NPCs, Non-Playing Characters, die einfach das glauben, was da drinnen ist. Genau. Und zum Teil auch, glaube ich, einfach aus Selbstschutz.
Die Wahrheit zu erfahren, das wollen ja die wenigsten Menschen. Also
ich weiß ja auch nicht, was die Wahrheit ist. Ich weiß ja nicht einmal, wer John F. Kennedy erschossen hat. Und sag mir bitte nicht, dass du weißt, wer John F. Kennedy erschossen hat. Wenn ich nicht mal weiß, wer John F. Kennedy erschossen hat, wie soll ich dann antworten auf die anderen 30.000 Verschwörungstheorien finden, die seitdem entwickelt
richtig, werden. Richtig. Und das ist aber die, da sehe ich aber schon ein großes Problem darin, dass diese Wahrheiten, die es natürlich gibt, also man weiß schon, wer ihn erschossen hat, also irgendjemand, ich jetzt nicht ganz richtig, aber man weiß, wer ihn erschossen hat. Irgendjemand weiß es. Und dass die Information einfach nie nach außen dringt, das ist einfach unglaublich negativ für die gesamte Gesellschaft. Also das ist das Gleiche mit, was ist jetzt mit dieser Pipeline? Wer hat es die gesprengt?
Kennst du meinen Scherz, meinen Schmäh?
Nein.
Ich weiß es nämlich, was passiert ist.
Na, erzähl.
Es war Selbstmord.
Die Pipeline
wollte einfach nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Die hat sich gedacht, da mache ich nicht mehr mit. Ja. 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 Man macht über sowas auch keine Scherze, also nicht über Pipelines, aber über selbst macht man keine Scherze. Aber der Scherz ist ja nicht einer über selbst, sondern über diese ja. Ja, genau. Ja.
Aber also, es sind schon, meiner Meinung nach, schon große Fragen aktuell. Ist eine riesige Geschichte, aber irgendwie gibt es kaum noch einen investigativen Journalist, der da wirklich nachfragt, beziehungsweise man hat so viel Information heutzutage, dass innerhalb von einer Woche das schon kein Thema mehr ist. Also blöd gesagt, natürlich ist es kurz, also eine Woche lang in den Mainstream-Medien wird das Thema aufgegriffen und wird diskutiert, aber eine Woche später, jetzt fragt niemand mehr. Und das Gleiche ist, was ist mit dem Coronavirus? Ist das jetzt aus dem Labor oder nicht? Oder
ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus.
Nein, ich kann
es
auch nicht.
Es ist auch egal.
Bin ich mir nicht sicher. Ist es wirklich egal, ob das Virus vielleicht am Ende des Tages, also hypothetisch, im Grunde auch, also ich sage, aus einem biologischen Waffenforschungslabor kommen könnte. Und das gibt es ja natürlich, also das gibt es ja schon, aber
ich glaube, jetzt reden wir schon so lange über das Thema, dass wir dann von YouTube so ein Covid-Warnungsbanner bekommen.
Genau.
Also?
Aber naja, können auch wechseln auf, was ist mit dem irgendeinem chinesischen Spionage-Luftballon in der USA. Der
daran kann ich auch schon nicht mehr erinnern. Es ist ja so, es gibt ja da diese sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanäle, es gibt diese sehr, sehr erfolgreichen Podcaster, zum Beispiel zwei Herrschaften, die da sehr erfolgreich damit sind, quasi das Thema Krypto mit dem Thema dieser Verschwörungstheorien sehr erfolgreich zu vernetzen. Ja?
Ja.
Ich kenne das ja alles und ich könnte über das alles endlos reden. Ja? Ja. Und immer das Problem ist, dass die quasi immer damit spielen, dass man, solange man dann gegen das Establishment ist und gegen die normale Dings, dann ist es schon mal viel glaubwürdiger für eine gewisse...
Der Meinung bin ich nicht.
Naja, also, aber eine große Gruppe ist so. Ja. Eine große Gruppe der Menschen ist inzwischen so. Die sagen, na, also pass auf, was die Eliten da wollen und Dings und das und ist es jetzt Lab League oder nicht. Ja? Und ich möchte genauso wenig mitspielen bei dem Mainstream, alles ist eine Linie, noch möchte ich mitspielen bei diesem, das auszunutzen, dass die Leute nichts wissen. Und deswegen bin ich bei Bitcoin, weil das ist für mich das Einzige, wo man konkret darüber reden kann, was es bringt, was es kann, wo ich mich dran festhalten kann und sonst habe ich nichts. Und alle anderen Dinge, da lache ich dann auch nur noch. Ja, natürlich ist es lächerlich mit der Pipeline, ja. Das war eine deutsche Pipeline, die zu 10%, glaube ich, oder ich möchte nichts Falsches sagen, aber zu einem Anteil auch der österreichischen OMV gehört hat. Ein absolutes, riesiges Verbrechen, das natürlich jetzt nicht einfach nicht aufgeklärt wird. Ja. Und das ist natürlich.
Aber ich glaube schon, dass das Effekte auf unsere Gesellschaft hat. Also wenn man einfach nie die Antworten kriegt, um das geht es mir eigentlich, also es wäre eigentlich mein Punkt, man weiß einfach bei nichts mehr, was soll man jetzt glauben? Also diese Pipeline-Frage ist eine riesige Sabotage. Und wo ordnet man sich jetzt da ein, in welchem Spektrum?
Also. Aber das Problem ist doch, selbst wenn man dir die Antwort geben würde, gäbe es die anderen, die sagen, es stimmt nicht. Selbst wenn die deutschen Behörden jetzt sagen würden, wir haben das untersucht, das waren Hausnummer, und das ist jetzt wirklich nur ein Dings, es waren die Ukrainer.
Ja.
Um die Chance zu unterbinden, dass Deutschland doch noch Richtung Russland kippt.
Ja.
Okay? Würde es genug geben auf der einen Seite, die sagen, na, das stimmt nicht, kann das beweisen, es waren doch die Russen oder es waren die Weißrussen mit der Hilfe von nordkoreanischen Hackern.
Ja.
Ja? Also selbst wenn die Glaubwürdigkeit auch der Staaten ist inzwischen so stark unterwandert und untergraben, dass wir auch dann das nicht glauben würden in dem Sinne.
Das stimmt.
Und das ist schon ein Problem, weil du sagst, ich weiß nicht, wo ich die Schuld sehe, vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen unserer Zeit, dass einfach zu viel Information da ist und wir auch einfach biologisch nicht in der Lage sind, damit umzugehen, permanent uns damit zu beschäftigen, was in Kalifornien passiert.
Ja, ja.
Wenn wir nicht mal wissen, wann die Baustelle vor der Tür endlich fertig ist.
Wir schauen in ein kleines Glasfenster rein und sehen quasi die ganze Welt und kriegen alle Informationen gleichzeitig. Das hat es halt früher nicht gegeben. Und ich glaube aber schon, dass es eben einfach degenerative Effekte auf unsere Gesellschaft hat und unser kollektives Sense-Making darunter ganz stark leidet, dass es einfach nie eine Antwort gibt. Aber ich bin 100% d'accord, du hast natürlich recht, selbst wenn jemand die Antwort geben würde, dann würde man sie hinterfragen.
Es wird die Telegram-Gruppe, die heißt hier die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, die würde hier nicht zusperren, wenn einer sagt, ja, wir wissen jetzt, wer die Pipeline gesprengt hat, gehen wir alle nach Hause. Ja. Die würden den nächsten Bullshit machen, genauso wäre die Bürokratie.
Ja. Ja. Ja.
Und das alles immer weiter drin.
Aber kommt dir nicht vor, dass es zumindest bis vor wenigen Jahren noch so einen Journalismus gegeben hat, wo einfach solche Fragen zumindest ein bisschen aufgearbeitet wurden? Im Moment ist ja der Großteil dieser Corporate Medien, die sind immer bei allen Narrativen d'accord, also die sind immer koordiniert. Also es gibt kaum noch, mir kommt vor wenigen Jahren noch, hat man schon sagen können, also unabhängig davon, ob eine Zeitung links oder rechts oder rot oder grün oder was auch immer ist und in welchem politischen Farbspektrum sie zugehörig ist, aber aktuell sind die meisten Corporate-Medien einfach bei so ziemlich allen Themen koordiniert und sprechen immer vom selben. Also als wäre es eben eine recht autoritäre Meinungsmache. Zumindest kommt es mir so vor. Also es gibt wenig Medien, die mal irgendeinen Querschläger reinwerfen. Das ist jetzt nur auf Social Media. Also das ist komplett in ein anderes Feld übergeschwappt. Die Querschläger, die gibt's nur mehr im freien Internet. Der Rest ist ein recht koordinierter Haufen.
Wobei ich fast schon so weit gehen würde zu sagen, Corporate Medien ist eigentlich der falsche Ausdruck. Also wenn man sich zum Beispiel in Österreich ansieht, wurde gerade wieder veröffentlicht, nur nicht die Medienförderung, sondern nur die zusätzliche sogenannte Digitalförderung. Mhm. Ja? Also du sitzt jetzt hier in einem Podcast, der bisher mit 0 Euro von der öffentlichen Hand gefördert wurde. Ja? Ich sage nicht, ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal hergehe bei irgendeiner Förderung und sage, jetzt drückt's rüber die Kohle, ja, weil ich zahle eh genug Steuern, aber bisher 0 Euro. Und ich finde das auch gut so, ja. Die großen Medien werden gefördert, nicht nur von der Presseförderung, nicht nur von den staatsnahen Inseraten, nicht nur von den staatsnahen Betrieben oder den parteinahen Betrieben, ja. Und dann reden wir noch gar nicht von den Bundesländern, ja. Sondern dann gibt's auch noch die Digitalförderung und da sind dann auch noch ein paar Millionen, die dann die großen Verlage bekommen dafür, dass sie dann zum Beispiel Podcasts machen, um mit meinem Podcast zu konkurrieren, ja. Die dann sozusagen auf derselben Ebene wie mein Podcast engagiert sind und halt Dings. So, mein Vorteil ist, dass ich das Wort Bitcoin in den Titel geschrieben habe und natürlich kein Corporate-Medium und kein staatsnahes Medium einen Bitcoin-Podcast machen wird. Ja. Das wird noch lange dauern. Standard hat einen Geld-Podcast, wo sie sich gedacht haben, jetzt sind wir ganz schlau und haben auf das Titelbild haben sie das Bitcoin-Logo draufgegeben. Okay. Sie reden aber nicht über Bitcoin, ja. Aber es ist zumindest drauf als Reizding. Ja? Das heißt, du kannst dich quasi in dieser Medienbranche in kleinen Nischen begeben und dort versuchen, für Qualität zu sorgen. Das ist was ich tue. Und du kannst aber auch, und das ist halt sehr, sehr ansprechend, du kannst aber auch einfach den ganzen Tag lang das Gegenteil von den Staatsmedien spielen, nämlich Angst und Paranoia. Ja. Ja? Und das ist auch das, wohin du von den Algorithmen getrieben wirst. Weil ja, es gibt eine Form der Zensur oder der Meinungsmache in den Staatsmedien und in den Mainstream-Medien, aber die Algorithmen von YouTube, von Twitter, von Facebook und so weiter, die spielen das rauf, was Emotionen, das sind wir wieder bei den Stoikern, anspricht. Und die stärksten Emotionen sind Ärger, Angst, Paranoia. Die zweitstärkste ist dann Gier. Ja? Deswegen hast du dann Kanäle, die am Montag sagen, um Gottes Willen, die Welt geht unter, hast du nicht gesehen. Und am Dienstag, so lege ich jetzt 10.000 Euro an.
Wann hast du das letzte Mal eine Zeitung gelesen? Findest du nicht, dass da Angst und Paranoia gemacht wird?
Okay, jetzt muss ich möchte ja nicht lügen. Wir sind ja hier in einem Bitcoin-Podcast. Ich lese extrem selten Zeitung. Ja,
ich auch.
Also ich blätter ab und zu mal durch, weil ich es vor mir liegen habe.
Oder die Zeit im Bild. Wann schaust du sowas?
Das ist jetzt, muss man für unsere bundesdeutschen Mitbürger sagen, dass die Abendnachrichten. Nein, natürlich nicht. Ja, nein, natürlich nicht. Also es war mal so, dass mein großer Sohn hatte mal so eine Phase, da wollte er die Abendnachrichten sich ansehen jeden Abend. Ja. Und wir haben zuerst gedacht, ja, cool. Und dann sind wir darauf gekommen, dass einfach nur Tod, Leiden.
Ich wollte gerade sagen, mach mal ein Experiment und jetzt nach deinem Medienfasten schau mal eine Woche lang Abendnachrichten oder lese mal die Zeitung und du wirst sehen, dass da ganz, ganz viel Paranoia und Angst mit dem ganz, ganz viel gespielt wird natürlich. Also meiner Meinung nach gleich viel wie in den anderen Medien. Aber
okay, fair enough. Ja. Fair enough, ja, so. Fair enough. Dann ja, ja. Was hat der
verkauft sich halt besser.
Was haben die Ärzte gesagt über die Bild-Zeitung?
Die Ärzte über die Bild-Zeitung.
Die besteht ja, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht. Ja, ja. Wobei der Wetterbericht ist nicht unwichtig.
Nein, das ist wichtig fürs Golfen.
Okay, ja, du hast recht. Natürlich hast du recht. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, weil es halt diese menschlichen Emotionen sind, die da bedient werden.
Die unterliegen ja den gleichen Algorithmen mittlerweile. Also die Mainstream-Medien, die finanzieren sich ja auch nur über Advertisements und über Ad-Models und die finanzieren sich natürlich genauso da zählen dann genauso Methodiken wie Clickbaits oder dieser Headlinism und diese Angst verkauft sich auch in den Abendnachrichten natürlich besser als positive Nachrichten.
Kennst du zufällig den Film Shipping News mit Kevin Spacey?
Nee.
Das ist die beste Beschreibung, die ich je gesehen habe für Journalismus. Der Kevin Spacey zieht nach, ich glaube, Neufundland, irgendwo ganz, ganz weit draußen an der Küste, schlechtes Wetter. Er war in der großen Stadt Schriftsetzer in einer Druckerei Und er hat das Haus geerbt, glaube ich. Dort kommt seine Familie her, war schon lange nicht mehr dort und er zieht dorthin. Und will anheuern bei der lokalen Zeitung, ja, mhm. und sagt, ob sie einen Schriftsetzer brauchen. Und der Chef, das ist halt eine mini kleine Lokalzeitung, ja. Und der Chef sagt, na, also Schriftsetzer brauchen wir keinen, aber gut, dass du da bist, wir brauchen jemanden, der die Shipping News macht. Shipping News ist dort, dass jedes Mal, wenn irgendeiner mit irgendeinem Boot anlegt, geht die mhm. Zeitung hin und erzählt die Geschichte von dem Boot, ja, warum der da ist und so weiter. Lokale Nachrichten. Übrigens, Klammer auf, das, was meiner Meinung nach das Wichtigste und Interessanteste ist. Absolut, die direkte Umgebung, wo du nämlich schon noch eine gewisse Überprüfung hast über deine sozialen Verbindungen, was wahr ist und was nicht. Ja? Mhm. Okay. Und wenn dann alle diese Überprüfung weltweit machen, dann haben wir wieder irgendwo einen, okay, aber egal. Jedenfalls Kevin Spacey geht dann mit diesem Chefredakteur spazieren und die schauen da, gehen sie an der Küste entlang und schauen so übers Wasser hinaus und der Chefredakteur sagt zu ihm, na, der Kevin Spacey sagt zum Chefredakteur, ja, aber ich kann das ja nicht, ich habe ja keine Ahnung von Journalismus. Und dann sagt der Chefredakteur zu ihm, jetzt pass mal auf, ich erkläre dir Journalismus. Was siehst du am Horizont? Und Kevin Spacey sagt, gar nichts, ein paar Wolken. Nein, nein, du siehst keine Wolken, sagt der Chefredakteur. Du siehst einen Sturm aufziehen. Und die Schlagzeile heißt, Stadt von Sturm bedroht. Und, und Kevin sagt, Kevin Spacey sagt, ja, aber was ist, wenn da kein Sturm ist? Ich sehe keinen Sturm. Was ist, wenn da kein Sturm ist? Sagt er, kein Problem. Nächster Tag, Schlagzeile, Stadt von Sturm verschont.
Ja,
das ist es.
Ja, genau so funktioniert es.
Ja. Aber, und es gibt nämlich eine Form des, also du hast ja vor ein paar Mal schon gesagt, warum hängt das möglicherweise zusammen mit der Degradierung unseres Geldsystems? Okay, ja. Jetzt haben wir Bitcoin und vielleicht, also für mich persönlich, ich bin heute mit meinen Medienfasten so weit, ich sehe mir nur noch den Bitcoin-Preis an. Mhm. Weil am Ende des Tages, was ist der beste Journalist, was ist das beste Medium, ist für mich der Bitcoin-Preis. Weil der ist der einzige freie Markt und die einzige freie Preisfindung, die wir haben.
Ja.
Und Preise sind das zentrale Informationsweitergabe, das zentrale Nervensystem der Welt im Grunde.
Der Gesellschaft, ja.
Und das ist ja unser Problem auch mit der Degradierung des Geldsystems, dass dadurch das Preis, das Hayek hat darüber schon vor Jahrzehnten geschrieben, dass die Preisinformationen nicht weitergegeben werden. Die Firmen investieren falsch, geben falsch Geld aus, die Bürger investieren falsch und Bitcoin ist für mich eben pures, ja, sind wir eh schon wieder bei den Memes. Es ist pure Signal, ja. Es ist das pure Signal. Und wenn der Bitcoin-Preis raufgeht, dann schaue ich nach, was los sein könnte.
Ja. Ja.
Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung. Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Also habe ich dich überzeugt. Hast du mich überzeugt? Gesold.
Ja. Orange Peel, das mag ich auch nicht, den Ausdruck. Okay, aber wie ist das in deiner Umgebung, Matthias? Jetzt sitzt du da und dies, das, jenes, ja? Halten die dich jetzt für einen smarten Typen, dem man zuhören sollte, oder glauben sie, der ist durchgedreht mit seinen Bitcoin und seinen Ideen?
Unterschiedlich, so wie es bei vielen ist. Prinzipiell glaube ich schon, dass man mir zuhört, aber jeder in unserem Space weiß, dass man sich eine Zeit lang damit beschäftigen muss, bis man eben Schritt für Schritt immer mehr realisiert, also von eben von der Geldgeschichte her, von der Entwicklung der Banken her, was haben wir aktuell für Problematik. Es geht eigentlich meistens darum, also meiner Meinung nach, die Problemsituation zu erklären. Also wenn man irgendjemanden Bitcoin näher bringen will, dann muss man davor einmal das Bewusstsein für das Problem darlegen. Und da habe ich mittlerweile schon so meine Methode gefunden, um Leuten das halbwegs vernünftig zu erzählen. Und dann hört man mir auch zu. Ja.
Änderst du deine Erzählung quasi von je nach Adressat oder ist es, hast du eine Standard quasi Masche?
Ich habe mittlerweile.
Sagst du den Tirolern einfach so, werdet ihr Wien los?
Nein, ich habe mittlerweile, glaube ich, fast schon eine Standardmasche, ja. Also die Standardmasche lautet meistens bei mir, dass es sich beim Bitcoin um nichts anderes als ein technisches Protokoll handelt. Ähnlich zu also so würde ich es mir selbst beschreiben, ähnlich zum, wenn man im Webbrowser was eingibt, dann verwendet man das HTTP-Protokoll oder im Optimalfall HTTPS. Wenn man E-Mail schreibt, dann verwendet man IMAP oder POP3 oder SMTP, und wenn man sich mit einem Server verbindet, verwendet man FTP. Das sind alles freie Protokolle, Open-Source-Protokolle, die machen das Internet zum Internet. Drum ist das auf freiwilliger Basis und drum ist das frei. Bitcoin ist dasselbe, nur als monetäre Policy, um Wert von einer Partei auf die andere zu übertragen, ohne dass man eine Drittperson braucht. Und wenn man es mal so den meisten Leuten erklärt, dann fängt es schon ein bisschen an zu kitzeln und zu kribbeln. Und dann mache ich meistens den Sprung auf die Historie, wie das Ganze gewachsen ist und warum die wenigsten Leute wissen, dass wir einfach die wenigsten Leute wissen, dass wir keinen harten Geldstandard mehr haben.
Stimmt.
Also das weiß einfach so mit jedem Zweiten, dem ich sprich und irgendwie auf das Thema komme. Also ich habe mittlerweile, muss ich zugeben, das sogenannte Orange Pilling, wie du es davor genannt hast, das habe ich aufgegeben. Also ja, es ist auch nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden von dem zu überzeugen, und ich bin auch nicht so Bitcoin-ideologisch, dass ich jedem das jetzt aufdrängen muss. Ich bin der Meinung, das ist eine Bottom-up-Bewegung und die macht ihren Weg von selbst. Also das ist wie ein evolutionärer Druck, der da entsteht, und im Laufe der Zeit werden die Wahrheit siegt immer, wo wir wieder beim Thema Wahrheit werden. Am Ende des Tages siegt die Wahrheit meiner Meinung nach. Da bin ich so idealistisch. Also das es ist ein schwieriger Weg und ein langer Weg, und es gibt viele Ups and Downs und Gegenbewegungen, aber ganz, ganz am Ende, da glaube ich, dass die Wahrheit siegt. Bist du da skeptisch?
Nein, die Frage ist nur, wann ist das
Deine
Ende?
Blick.
Nein, die Frage ist nur, wann ist das Ende? Na schau, ich bin ein Typ, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht mal, also ich sage das nicht, um mich irgendwie gut dastehen zu lassen, sondern ich glaube, dass das einfach, manche Typen sind sportlich, manche sind unsportlich, manche Typen sind groß, manche Typen sind klein, und ich bin jemand, der sich mit Lügen grundsätzlich wahnsinnig schwer tut. Also mir geht es dann einfach nicht gut. Ich möchte nicht, wenn ich die Unwahrheit irgendwem sage und ich weiß, das habe ich jetzt getan, um mir irgendeinen Vorteil zu verschaffen, dann reagiere ich da negativ drauf.
Ja, das fühlt man.
Genau. Das ist und deswegen glaube ich, ich schätze dich auch ein bisschen so ein. Und ich glaube, dass Leute, die dann quasi, die selber schlecht lügen können, glauben dann so, die Wahrheit siegt immer, weil aber vielleicht gibt es da Leute, die sind so pathologisch drauf, ja, und solche Psychopathen, denen das einfach scheißegal ist, und die ziehen ihr Ding durch, ja, weil sie draufgekommen sind, es ist viel einfacher, einfach zu behaupten, statt einfach zu arbeiten, ja. Und gerade in einer Welt, in der du eh nicht mehr weißt, was wahr ist, kommt man ja, daher kommen ja auch diese ganzen Scammer und so weiter, weil natürlich. Ja, heutzutage, du kannst ja eh machen, was du willst.
Kennst du den Louis C.K.? Den Comedian?
Natürlich, ja.
Ja, der hat ein Bit, wo er erklärt, wie Kinder das erste Mal draufkommen, dass sie lügen können, und was das für ein Gamechanger für ein Kind ist, weil das Kind sagt dann einfach, also der Louis C.K. fragt seine Tochter oder seinen Sohn, hast du die Schokolade gegessen? Und das Kind sagt dann, no. Und dann sagt er einfach, ja, okay, passt. Und das ist natürlich mindblowing, weil das Lügen funktioniert am Ende des Tages natürlich schon. Also ich geb dir recht, aber irgendwie hätte ich in meiner Wertetabelle hätte das irgendwie so verortet, dass die Wahrheit am Ende doch irgendwie siegt. Also,
ich in meiner
aber auch. Du hast natürlich recht, also wahrscheinlich bin ich da zu idealistisch.
Nein, ich denke mir halt, wenn eine Institution dazu da ist, im Grunde dich anzulügen über den Wert des Geldes zum Beispiel. Ja. Ja, zum Beispiel wie die Europäische Zentralbank. Ja, die sagt, unser Geld ist stabil. Im besten Fall, wenn wir es 2% pro Jahr entwerten. Das ist so ihr Slogan.
Das ist,
das ist der offizielle Slogan.
Genau.
Ja? Der offizielle Slogan ist schon mal eine glatte Lüge. So.
Ja.
Wenn so eine Institution sich bedroht fühlt durch Bitcoin, dann nehmen wir es doch positiv, dass da offenbar dem eine andere Wahrheit, vielleicht ist es nicht die Wahrheit, aber eine andere Wahrheit gegenübergestellt wird, ja, die wiederum Zulauf bekommt von immer mehr Menschen, die da einen Orientierungspunkt für ihr Denken, Leben, Handeln finden. Was ja logisch wäre bei einem Wertspeicher, bei einem Geld. Das macht ja Sinn. Das machen wir mit Euro genauso. Ja?
Genau.
Am Ende des Tages, wenn du deine Bilanz von deiner Firma ansiehst, die ist in Euro, nehme ich an, dann ist das auch quasi die Orientierung, wo geht die Firma hin,
genau.
Wie und so
wo
weiter.
Wo befinde ich mich?
Ja. Genau. Dann ist es ja eigentlich positiv, dass die so gravutisch und nervös reagieren. Ja?
Ja.
Weil das ja bedeutet, dass dieses Bitcoin-Ding ist real. Ja? Und das wissen wir jetzt und es hat sich ja so viel getan.
Es ist schon zu spät, es ist schon zu fortgeschritten, dass irgendjemand, also sie hätten wahrscheinlich früher eingreifen müssen, da haben sie es nur belächelt, irgendeine EZB oder irgendeine Fed oder wer auch immer. Aber mittlerweile, also das Bitcoin-Netzwerk ist das, soweit ich das richtig im Kopf habe, sicherlich das stärkste Computernetzwerk auf diesem Planeten mittlerweile.
Das sicherste.
Und das sicherste. Und da gibt es jetzt nicht mehr viel Wege, das abzudrehen, ehrlich gesagt. Also dann wandert es halt woanders hin. Also wenn es irgendwie ein Bitcoin-Verbot in der EU gibt, den Bitcoin selbst wirst du wahrscheinlich nicht heil. Also dann wandert das Ganze halt woanders hin.
Aber mein Ding ist zum Beispiel, okay, wenn jetzt die so blöd sind, dass sie hier in Europa, das habe ich schon oft gesagt, für mich als Content Creator, als Medium ist das jetzt, ich möchte jetzt nicht unbedingt auswandern, aber sie können mir ja nicht verbieten, darüber zu reden, wobei ich das...
Also ja, da sind wir wieder beim ursprünglichen Thema. Können Sie das schon?
Also sagen wir so, es gibt einen Grund, warum der Podcast auch als Podcast läuft und nicht nur auf YouTube. Von Anfang an, weil Podcast RSS-Feed ist nicht wirklich cancelable und hat natürlich eine kleinere Durchdringung als YouTube. Und ich habe jetzt auch keine Angst vor YouTube. Aber ich sage, man muss sich absichern.
Ja.
Und ja, natürlich sollte ich das alles auf Nostr auch bringen und noch auf 15 anderen Dingen spiegeln und so weiter. Aber am Ende des Tages finden mich die Leute schon, wenn ich von einer Plattform gecancelt werde. Da bin ich auch sehr optimistisch.
Ja.
Aber das ist für mich so interessant, auch journalistisch, weil wir vorher über den Sturm und so geredet haben. Journalistisch ist Bitcoin und der Liberalismus ist mir immer schon sehr nahe gestanden, weil ich mir gedacht habe, wenn du der Meinung bist, dass jeder das tun soll, was er tun möchte, im Rahmen der moralischen und gesetzlichen Grenzen.
Freiwillig.
Und freiwillig.
Also das wäre eigentlich mein Zugang dazu.
Das ist auch mein Zugang, aber das ist auch der perfekte Zugang für Journalismus. Wenn du der Meinung bist, ich weiß es besser als du und ich schreibe dir jetzt vor, wie du dein Leben zu leben hast, dann ist das leider Gottes... Das so mit dieser Einstellung gehen viele Leute rein in die Medien. So landen wir übrigens dann dort. Ja.
Ja.
Aber es ist halt keine gute Einstellung, sondern eine schlechte.
Ja. Ja, also ich glaube, die ganze, also ich komme schon so ein bisschen aus dieser, weil du gesagt hast, liberal eher, komme ich so ein bisschen aus der libertären Ecke heraus und da würde ich einfach sagen, die größten Features, die ich so sehe in dieser Welt sind einfach die Freiwilligkeit und die Selbstautonomie, also einfach selbstständig denken und auf freiwilliger Basis Selbstbesitz, die ganzen Werte, die schätze ich sehr. Würde nicht sagen, dass, also ich würde mich nie als irgendwie einem politischen Gebiet zugehörig bezeichnen. Also das mag ich generell nicht. Ich bin auch nicht, also ich finde auch Parteienzugehörigkeit sehr dämlich, um offen zu sein. Also ich verstehe nicht, wie man heutzutage bei irgendeiner Partei zugehörig sein kann. Für das da sind wir wieder bei der unnuancierten Betrachtungsweise der gesamten Welt. Und ich würde mich jetzt auch nicht als Libertärer bezeichnen, aber die libertäre Philosophie, die spiegelt sich am ehesten wieder mit meinen Werten wieder. Und da würde eben die Freiwilligkeit an oberste Ebene stellen. Ja. Und den Markt Markt sein lassen. Also weniger staatlicher Eingriff in das Geld. Also das ist meiner Meinung nach überhaupt die wichtigste Aufgabe, die der Bitcoin zu erfüllen hätte, dieses staatliche Geldmonopol zu brechen. Das würde meiner Meinung nach ganz, ganz viele. Es gibt ja Leute, die sagen, Bitcoin fixes this und Bitcoin löst die ganze Welt. Der Meinung bin ich nicht, aber es löst, glaube ich, viele Probleme, wenn man dieses staatliche Geldmonopol einmal auflöst und Geld wieder Geld sein lässt, da wo es auch herkommt. Also Geld entsteht am freien Markt einfach vollautomatisch. Du verkaufst Bananen, ich verkaufe Äpfel, wir handeln miteinander. Am Ende des Tages entsteht durch die Handelsaktivitäten einfach das liquideste Gut am Markt und das ist Geld. Das hat nichts mit einem Staat oder mit der Regierung zu tun. Die haben das nur monopolisiert, um am Ende des Tages das Geld kontrollieren zu können, um wiederum am Ende des Tages die Menschen kontrollieren zu können. Das ist eigentlich so ein bisschen die Story dahinter. Und
das ist die größte Verschwörungstheorie, die sicher stimmt.
Richtig, ja. Das ist eine Verschwörung. Da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist eine Verschwörungstheorie, die sicher stimmt. Und
wobei es war keine Verschwörung in dem Sinn, sondern es war einfach ein Anreiz. Folge, ja?
Es war eine Anreizfolge, ja.
Weil es geht schon über so viele Jahre und Jahrhunderte. Ja. Das wissen die ja selbst nicht.
Nein.
Glaubst du, die Spaßvögel der EZB wissen, dass der Staat das Geld kontrolliert und damit die Menschen kontrolliert und die Inflation den Menschen das aus der Tasche zieht und die glauben, sie sind genial und deswegen bekommen sie jeden Tag, jeden Monat 20.000 Euro gratis steuerfrei überwiesen? Ja?
Sie wissen das alles nicht. Sie wissen auch nicht, die ganzen Architekten von dem ursprünglichen Systemgedanken, von selbst die Architekten von Bretton Woods, die sind alle nicht mehr im Leben. Also das ist alles nur so halb weitergegeben, worum es da damals eigentlich ging. Also die Werte, die da damals noch Thema waren, die sind ja heutzutage alle schon gebrochen und
hat sich aber von das ist ja der Grund, gelöst. Aber das ist ja der Grund, warum ich so wütend bin. Und ich weiß, die Stoiker würde jetzt sagen, sei nicht wütend, ja, schau auf deine Emotionen und so. Aber warum ich so wütend bin auf diese Europäische Zentralbank, weil ich habe sehr viel Zeit und Energie verschwendet, um die Geschichte des Euros zu lernen. Ja. Und die Grundidee des Euros war eine Europäisierung der besten Fiat-Währung, die wir je hatten, nämlich der D-Mark. Mhm. Und mit einer starken Goldkomponente. Die Grundidee des Euros war, wir haben diese Kernlüge, nämlich die Preisstabilität bei 2%. Übrigens, dass die Preisstabilität bei 2% in Entwertung liegt, ist eine Erfindung der EZB selbst. In den europäischen Verträgen steht nur Preisstabilität. Also die EZB könnte selbst sagen, wir machen 0%. Ja? Ja. Okay, aber jetzt nehmen wir sogar mal an, dass 2% als quasi langfristige Entwertung, das wirklich der Sweet Spot sei. Mhm. Nehmen wir das einfach mal an. Ich sage nicht, dass es so ist, aber nehmen wir es einfach so an. Die Idee war, du hast diese 2% Entwertung und du öffnest, und das ist ganz wichtig, du öffnest den Goldmarkt, liberalisierst ihn, es wurden damals die Mehrwertsteuern auf den Goldhandel abgeschafft, in ganz Europa, auf den physischen Goldmarkt. Du öffnest den Goldmarkt, liberalisierst ihn, hältst selbst die größten Goldreserven der Welt in einer flexiblen Art und Weise, die in der mit steigendem Goldpreis steigen auch deine Werte auf der Bilanz. Das war unter dem Goldstandard nicht so, weil da waren sie immer fix eingetragen quasi. Und alles, was du tun musst, ist, du musst beweisen, dass du in der Lage bist, diese Fiat-Währung auf diesen 2% zu managen. Und du hältst aber, und das ist der entscheidende Punkt, du hältst aber die Ausgangstore offen und gibst der Bevölkerung immer die Möglichkeit, in härtere Assets zu flüchten. Damals hat man Gold sich vorgestellt. Mhm. Ja? Und jetzt spulen wir vor 20 Jahre und jetzt sitzt Christine Lagarde da oben, die offenbar von dem Ursprungsidee keine Ahnung hat oder sogar dagegen ist und sagt, if there is an escape, it will be used und geht auf volle finanzielle Repression, das nennt man ja sogar so in der Ökonomie selbst. Das selbst Mainstream-Ökonomen nennen das finanzielle Repression. Hohe Inflation, hohe Steuern und kein Ausweg.
Ja.
Und dann gibt der Markt, wie du richtig sagst, der Markt darf auch mal wieder Markt sein, gibt den Menschen einen Ausweg und sofort drehen sie durch und sagen, der Ausweg muss verstopft werden, weil sonst klappt unser böser Plan nicht mehr. Und das ist schon ein Grund, wirklich, wirklich wütend zu sein, finde ich. Weil wir zahlen auch noch mit unseren Steuergeldern dafür.
Kommen die 2% Inflation nicht aus der Goldhistorie?
Nein, die 2%, das habe ich auch lange gedacht. Okay. Das habe ich auch lange gedacht.
War mir nicht klar.
Es stimmt, dass die Goldinflation auch ungefähr bei 2% liegt. Aber die Herleitung des ursprünglichen 2% ist, und das ist kein Scherz, war ein neuseeländischer Finanzminister, nicht Notenbankchef, Finanzminister, der irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, so, wir schauen, dass wir irgendwie zwischen 2, 3 und 1% so bei um die 2% liegen. Ich weiß nicht, was er genau gesagt hat. Das war so in den 80ern, Ende der 80er Jahre. Und
das war einfach so eine Hausnummer.
Der hat sich das auf Französisch gesagt, komplett aus dem Arsch gezogen.
Okay. Und jetzt ist die ganze.
Und dann ist die neuseeländische Notenbank, die Ökonomen haben sich gedacht, naja, also wenn der Finanzminister sagt 2%, dann rechnen wir uns das mal aus, ja. Und sind wie durch ein Wunder draufgekommen, er hat recht, 2% ist genial, ja. Weil sie natürlich gewusst haben, was die Antwort sein wird. Sie müssen nur herausfinden, welche Frage sie stellen. Ja. Sie haben schon gewusst, dass 2% super ist. So. Und dann wandert das dann über den BIS, Bank of International Settlements, die Garn-Club für überbezahlte Bürokraten. Ja? Mhm. Die unterhalten sich dann und sagen, ja, 2%, gute Idee eigentlich. Ja? Und so hat sich das über die Welt verbreitet. Ja? Und bei der EZB war es ja auch nicht von Anfang an 2%. Am Anfang waren es, über 1%, oder ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, es gab ein erstes Ziel, das war unter 2%. Dann war es knapp dran, aber unter 2%, das war wirklich das Ziel. Mhm. Und dann hat man es auf 2% fix angehoben. Ja? Okay. Und jetzt gibt es dann andere Ökonomen, die behaupten, naja, ich habe mir das jetzt ausgerechnet, wir könnten auf 3% gehen. Ja. Und die erwarten sich dann einen Wirtschaftsnobelpreis für das. Ja? Also wir leben wirklich in einer absoluten Clownwelt, wenn es um die monetäre Politik und um das Geld geht. Und das setzt sich dann, wie du richtig sagst, fort in alle Menschen oder alle Lebensebenen.
Ja, sehr. Die Federal Reserve ist nicht federal und hat keine Reserves.
Ja, ist ein Joint Venture. Die haben noch dazu, und die EZB hat ja zumindest diese Ausrichtung auf dieses eine Ziel. Ja? Mhm. Und die Federal Reserve hat das Ausrichtung auf zwei Ziele, nämlich Full Employment und Inflation, was ja sich auch schon wieder widerspricht.
Das widerspricht sich sehr.
Und dann haben beide noch das Geheimziel, wenn das Finanzsystem zusammenbricht, dann drucken wir halt Geld. So.
Ja. Den Ausweg haben sie immer.
Ja, weil dann können sie sagen, naja, wir sind ja da, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Und wenn der Euro zusammenbricht, gibt es auch keine Preisstabilität mehr. Also, ja. Nein, es ist wirklich absurd. Und wie du richtig gesagt hast, ein großer Teil der Bevölkerung, wenn du eine Umfrage machst, glaubt, wir sind noch am Goldstandard.
Ja, also ich habe erst vor kurzem mit einem Freund, der mir besucht hat, Australier, habe ja so ein bisschen, er war neugierig wegen den 21 Energy Geräten und Öfen, und dann hat eines zum anderen geführt im Storytelling, und dann habe ich ihm halt ein bisschen die Geldhistorie erklärt, und er hat das noch nie gehört, dass wir keinen Goldstandard mehr haben und dass wir das schon seit 1971 nicht mehr haben. Also das ist ihm komplett neu. Also für den war unser aktuelles Geldsystem nach wie vor gedeckt, und ich glaube, dass das der Großteil so sieht.
Ja, aber Großteil weiß ich nicht, aber ein bedeutender Teil.
Ein bedeutender Teil sieht es sicher so, ja.
Ja, natürlich, weil diese systemischen Zusammenhänge, wer macht sich über das schon Gedanken? Nur ein paar Freaks.
Ja. Richtig, ja. Wir, die Freaks.
Also Bitcoin ist dafür auch dann für Informationsverteilung, für das schon dann wirklich wichtig. Ja. Also das habe ich bei Gold nicht so erlebt. Gold hat nicht diese Tragweite. Übrigens, auch weil es kein Protokoll ist. Gold ist kein Protokoll, Gold ist ein Metall. Ja. Aber wegen dem Protokoll, da wollte ich dich noch fragen, und wir sind gefühlsmäßig schon weit über einer Stunde. Jetzt redest du von TCIP und von E-Mail, SMTP und von, ich habe noch E-Mail, kann mich noch erinnern an E-Mails, quasi Programme, wo ich dann diese ganzen Dinge eingeben muss. So.
Ja, ja, muss man halt auch noch bei einigen sogar.
Aber meine Frage ist die: Ist das Internet, so wie es heute dasteht, eigentlich deiner Meinung nach ein gutes Beispiel für erfolgreiche Dezentralisierung? Oder ist es eigentlich ein warnendes Beispiel? Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn wir Gmail abschalten, dann wird die E-Mail-Kommunikation echt schwierig.
Ja, es hat sich natürlich zentralisiert aufgrund von UX, also User Experience zählt halt einfach. Das wäre meine größte Kritik an Bitcoin aktuell. Also der Florian, mein Geschäftspartner, der ist also das war eigentlich sein größter Punkt beispielsweise. Das war die größte Hürde für ihn, Bitcoin überhaupt zu verstehen und mit dem interagieren zu wollen, dass einfach die User Experience natürlich wesentlich schwieriger ist als bei irgendeinem zentralisierten System, die halt nur den Fokus drauf legen. Also natürlich ist das ist der Grund, warum ist YouTube die Nummer 1 Videoplattform, weil die Seite, die Website selbst am besten gestaltet ist, den einfachsten Zugang hat, die schnellsten Ladezeiten bietet. Die User Experience auf dieser Plattform ist die beste, deswegen findet alles da drauf statt. Aber natürlich gibt's immer den Ausweg. Und bei Gmail ist das dasselbe. Ich verwende im Unternehmen Google Services und Gmail als E-Mail-Provider für unsere Company-Domain. Und meiner Meinung nach bester E-Mail-Provider, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, für mich persönlich, weil die UX stimmt. Aber ihr könnt natürlich auf Dutzende andere wechseln. Also ich habe immer den Ausweg und könnte auf ein anderes System wechseln. So wie du vorher angesprochen hast, wenn ich nicht auf YouTube bin, dann springe ich halt auf Rumble oder wie sie alle heißen.
Naja, aber eben nicht.
Oder eben nicht.
Also wenn ich auf Rumble gehe, werde ich da jetzt nicht den durchschlagenden Erfolg feiern. Ne?
Nein, aber ich sage, wenn es YouTube nicht mehr geben würde, dann gäbe es Alternativen.
Was du da genannt hast mit YouTube, ist ein wunderbares Argument, wenn die Frage kommt nach den anderen Kryptos. Also ja. Mein Beispiel ist dann meistens Red Bull. Was bist denn du für ein Jahrgang?
1988.
Okay, also ich bin 83. Als ich im Gymnasium war, war Red Bull gerade wirklich am Durchstarten. Es wurde in Frankreich wurde das verboten und deswegen war es total cool und so. Ja. Und dann gab es ja 100 Energy Drinks.
Ja, genau.
Und die haben teilweise schon geheißen wie die Shitcoins jetzt, so Ecstasy und Energy und so, ja. Und das war, ich habe es nicht gemacht, aber einige meiner Freunde haben das als Hobby betrieben, dass sie quasi jede Energy Drink Dose gekauft haben und sich dann eine Sammlung gestaltet haben. Ja. Also in den Kinderzimmern hat es gestunken. Die kannst du heute noch auf viele haben, also auf den Kleinanzeigen kannst du die heute kaufen für 100 Euro, ja. 200 Dosen. Und die sind alle verschwunden. Wir haben geglaubt in der Zeit lang, wir kommen jetzt in eine Welt mit hunderten Energy Drinks.
Ja.
Und die sind alle wieder verschwunden und nur das Original ist geblieben. Aber YouTube ist eigentlich noch besser, weil YouTube hat ja diesen Netzwerkeffekt wiederum, den Red Bull jetzt nicht hat in dem Sinn. Als Google YouTube gekauft hat, wurden sie ausgelacht.
Ja, stimmt.
Die haben damals, was ich glaube, 3 Milliarden ausgegeben, das ist schon lange her. Das wurde damals belächelt in der Branche, weil sie gesagt haben, das ist eine Videoplattform, das kann jeder machen, eine Videoplattform.
Ja.
Aber du kannst, es kann halt nur einer die Videoplattform machen.
Genau, der Winner-Takes-It-All-Prinzip, das gilt halt überall. Also das heißt, es gibt im Grunde nur ein Facebook oder einen Konzern, der Social Media inne hat. Es gibt Twitter, aber ist wahrscheinlich weit abgeschlagen im Verhältnis zum Meta-Konzern. Es gibt halt immer diesen Winner-Takes-It-All. Und ja, also ich glaube, dass die User Experience also es muss einfach zugänglich sein für die Menschen und bestimmte E-Mail-Provider machen das halt besser als andere. Daher.
Wo würdest du ich finde deswegen wichtig, weil jetzt hast du, ohne dass ich gefragt habe, vielleicht sollte ich das in Zukunft meine Leute immer fragen, weil du von dir aus die Kritik gebracht hast. Ja, und wir sind ja immer so unkritisch, weil wir Bitcoin so geil finden. So, ja. Wo würdest du denn genau ansetzen? Was sollte dann viel besser aussehen und funktionieren, deiner Meinung nach?
Da muss man jetzt vorsichtig sein. Schwierige Frage. Also Bitcoin einerseits ist der unterste Layer dieses Stacks und der sollte im Grunde so stabil wie möglich sein und sollte nur die Basics erfüllen. Also Bitcoin am Ende des Tages macht einfach nur zwei Dinge. Wenn man es richtig runterbricht, dann sind es zwei Dinge, im Schnitt alle 10 Minuten Block durchs Netzwerk und Supply Cap von 21 Millionen wird gehalten. Diese zwei Dinge, das sind auf diesem Base Layer drauf. Jemanden anderen auf Bitcoin anzuborden, ist meiner Meinung nach schon noch eine Hürde. Also ja, es ist einfach, du kannst irgendwie eine Wallet auf Satoshi runterladen und es ist aber so ein komplett neuer Umgang mit dieser Welt. Meinen Eltern mit 60, 65, die haben schon Angst vor Online-Banking natürlich und da jetzt den Sprung machen auf eine eigene Wallet mit Self-Custody oder Hot Wallet, egal mit Wallet of Satoshi oder wie sie alle heißen, da ein Bitcoin draufladen, dann über irgendein Lightning QR-Code was abzuscannen, einen QR-Code scannen, ist auch schon eine Hürde. Ich meine, muss man einfach sehen.
Wobei, das ist die eine Sache, die wir bei Covid alle gelernt haben.
Richtig, ja? Richtig.
Da haben wir endlich eine Verwendung
Covid für QR-Codes gefunden. Covid hat viele gute Dinge gehabt. Ja. Genau. Und es ist einfach teils noch sehr kompliziert, das ganze Thema. Das wäre einer der Kritiken, die... also es braucht einfach wahrscheinlich noch einige Jahre und einige coole Startups, die an der UX feilen. Und da gibt es ja von, wie heißen sie alle, von Strike und der Jack Dorsey hat jetzt irgendeine neue Wallet und Zugang zu dem. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, das einfach zu optimieren. Aber im Moment muss man einfach, also ich komme aus der Designwelt, aus einer Designperspektive gibt es ganz viele Kritikpunkte am Base Layer, also mit dem Umgang des Base Layers als Store of Value, und ich schicke da meine Bitcoins drauf und habe die auf a Cold Wallet bei mir irgendwo liegen. Ja, alles gut und recht, aber wenn man davon spricht, dass Bitcoin Geld sein sollte und einen schnellen Zahlungsfluss erlauben sollte, und viele Leute sprechen davon, es ist ein neuer monetärer Standard.
Ja, ja, es ist noch ein neuer Wertestandard, neuer Messstandard.
Genau,
ein neuer,
da ist die UX noch da wäre noch einiges nachzubessern. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Das wäre im Übrigen, weil es immer aus der Bitcoin-Welt diese extrem harsche Kritik an allen Shitcoinern gibt, das ist das einzig Positive, was ich an der Shitcoin-Community sehe, dass die einfach im Grunde Forschung an diesen dezentralen Kryptos machen. Also meiner Meinung nach haben sie den Kern nicht verstanden, aber sie machen trotzdem in ihrer, also im Grunde alles Fiat-Abklatsche, ist ja nichts anderes, aber sie machen zumindest UX-Grundlagenforschung und überlegen sich, wie diese, sie nennen es auch dezentral, aber wie diese dezentralen Währungen funktionieren können und wie man die zugänglicher macht. Also der Grund, warum Airbnb oder Uber oder wie sie alle heißen, so erfolgreich waren, ist die UX am Ende des Tages. Also ist die User Experience, wie schnell und wie einfach kann ich mit dem umgehen. Da sehe ich bei Bitcoin noch Schwächen.
Also ich will dir nicht widersprechen, dass es da Schwächen gibt. Ja? Nee. Überhaupt nicht. Ich frage mich nur, womit man das vergleicht. Okay, Shitcoins müssen das machen, weil die müssen irgendwas bieten, weil die haben ja sonst nichts zu bieten. Die müssen quasi das Schwein schminken. Ja?
Genau, die faken dann Layer oben drüber, aber sie arbeiten nicht am Kern.
Natürlich. Genau, ja. Genau. Und, ja. Und dann ist die Frage, womit vergleiche ich das? Also, was ich damit meine ist, was ist die Benchmark? Ist die Benchmark die Basis des jetzigen Finanzsystems, weil die Benchmark, also die Base Layer, die wir heute verwenden und da eh schon in einer massenhaften Art und Weise, ist ja in der Zukunft, die ist ja auch nicht dafür gebaut, dass jeder Mensch auf der Welt sie verwendet. Ja, zumindest nicht für im Alltag, sondern maximal für langfristig große Transaktionen. Ja. Also quasi verglichen mit jetzt vielleicht einem Treasury-System oder einem Swift, aber ich weiß nicht, ob das Swift ist dann schon zumindest der internationale Reserventeil von Swift, ja. Oder auch, keine Ahnung, mit dem Akt, den Goldbarren von einem Tresor in den anderen zu fliegen, ja, von London nach Paris oder was auch immer, ja. Verglichen damit ist jetzt die UX von Bitcoin nicht so schlecht. Also die UX von Gold zum Beispiel wäre, ich muss das physisch kaufen und dann muss ich dafür einen Ort finden, an dem es gelagert wird, das muss ich bezahlen, dem muss ich vertrauen. Ja? Und die UX von Bitcoin ist, ich habe das auf meiner Wallet, ich muss mir 12 Wörter merken. Und ich weiß, dass das...
Sage ich ja gar nicht, also bin ich 100% d'accord. Diese UX-Komponente, die ist spitze. Also wie du sagst, in so ein aktuelles Finanzsystem ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass man, da dauert ja eine Transaktion von mir nach in irgendeinem anderen Staat, dauert ja auf dem Base Layer Wochen am Ende des Tages, bis das Finale, im normalen Finanzsystem, bis das Settlement durch ist, auf dem Base Layer dauert es ja wirklich viele, viele Tage.
Ist sau teuer.
Und ist sau teuer. Ja. Bitcoin macht da natürlich alles richtig. Mir geht es eher um, wenn man in diese Richtung von einer Massenadoption denkt und dass die Leute auf der Straße alle damit interagieren, dann muss der Zugang zu Wallets und zu das ganze Thema der Selbstcustody, viele Leute schreckt das natürlich ab im Vergleich zu dem bestehenden Finanzsystem, wo ich einfach immer das Backup habe. Wenn ich irgendwas verbeile, dann rufe ich am Ende des Tages meinen Bankberater an und sage, kannst du mir diese Überweisung nochmal stornieren oder irgendwie rückfordern oder irgend sowas. Bitcoin ist final.
Es geht auch andersrum. Da bin ich auch über harte Arbeit draufgekommen. viele Menschen lassen das Geld auch dem Bankberater über, damit, wenn was schief geht, sie sagen können, der ist schuld.
Genau.
Ja, und die Tatsache, dass du mit Bitcoin, also du wirst es nie schaffen, Bitcoin sozusagen so leicht nutzbar zu machen wie das, weil du diese ultimative Selbstverantwortung wirst du immer haben, wenn du Cold Storage gehst. Dass du Cold Storage gehen kannst, ist eine unfassbare Innovation, vor allem in dieser Masse.
Absolut.
Ja? Aber das wirst du nicht lösen können.
Der Mensch wird noch ein bisschen brauchen, bis in der breiten Masse, bis er diese Selbstverantwortung auch gerne akzeptiert. Der Mensch ist ein faules Wesen, würde ich so verallgemeinern. Also eben, es gewinnt immer das, was am wenigsten Arbeit mit sich bringt. Bitcoin ist Arbeit. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss das verstehen. Muss man bei allen anderen Investments und Assets und beim Geld theoretisch auch. Nur das ist so ein integraler Bestandteil. Ein normales Bankkonto ist einfach so ein Standard schon gesellschaftlich. Machen die Banken ja alles dafür, dass es ein Standard ist. Sonst hätten sie ja keine Berechtigungsgrundlage. Beim Bitcoin ist das ein bisschen ein holzigerer Weg, aber nach und nach gibt's mehr und mehr Ansätze, um das besser zu machen.
Also ich würde sagen, die Bedeutung oder die UX vom Self-Storage zum Beispiel muss verbessert werden, so weit wie möglich, um so vielen Menschen wie möglich diesen Zugang zu dieser Eigenverantwortung zu geben und sie auch davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Die Massenadoption von Bitcoin zuerst als Store of Value läuft am Ende des Tages wahrscheinlich nicht über Self-Storage. Ich glaube, damit dürfen wir uns nicht dürfen wir uns quasi nicht selbst belügen. Und deswegen war auch die Frage nach dem Internet. Die Massenadoption von E-Mail ist angelaufen. Du kannst es bis heute verwenden auf deinen eigenen Server mit deinen eigenen Daten, mit dem eigenen direkt am Protokoll. Aber die meisten Leute nutzen Gmail oder Gmx oder was auch immer. Ja. Das heißt, eine der zentralen Herausforderungen für Bitcoin wird sein, dass man die Vorteile von Self-Storage, dass genügend Leute sie nutzen, weil wir heute so sind, also heute sind ja was mindestens 50% der Bitcoin in privaten Händen, ja, und zwar ohne die ETFs.
Ohne die ETFs, ja.
Und ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist. Gleichzeitig ist es aber auch in unserem Sinne, dass Bitcoin nutzbar gemacht wird und du da sehr wohl quasi das Risiko eingehst. Und ich glaube, die Lösung ist, dass man, wenn man sich damit beschäftigt hat, dass man zumindest nicht alles in einen Korb legt. Man kann ja einen ETF halten und Self-Storage. Es spricht ja nichts dagegen. Es ist kein Fußballmatch. Du musst dich nicht für eines entscheiden. Ja? Und dann aber, ich glaube, ETF eher halten, um sich vor seiner eigenen Dummheit zu schützen und nicht aus reiner Faulheit. Das ist, glaube ich, wichtig.
Genau. Das wäre ein guter Kompromiss, ja.
So, Matthias. Das war jetzt cool.
Ebenso.
Hast du taugt?
Sehr. War eine Überwindung für mich, aber sehr cool.
Deswegen haben wir ja aufgewärmt mit 21 Energy und dann ist richtig losgegangen. Ja. Du, apropos aufgewärmt. 21 Energy, holt euch den Code raus, was Bitcoin bringt, 5% sparen. Beim Kauf eines 21 Energy Ofens aus Tirol auf jeden Fall zu empfehlen, verwende ich selber. Ich habe noch die älteren Modelle, die neuen sind schon mit Handy-App und allem drum und dran. Wo findet man dich? Wo findet man 21 Energy? Wo findet man deine Agentur? Mach mal ein bisschen Werbung.
Okay, 21energy.com, florianmatthias.com ist die Agentur von mir. Und man findet mich auch auf Twitter und X, aber da mache ich nicht viel. Da lese ich mehr mit Matthias Triendl.
Sehr gut. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon,
wenn wir das fortsetzen. Danke für die
Einladung. Sehr, wir machen cool das wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.